Sehr geehrten Damen und Herren, liebe Irene, herzlichen Dank für die Einführung. Ich bin das, was der Markus in der Bern ist, bin ich in Wien. Das heißt, ich betreue die Patienten mit angeborenen Herzfehlern im Erwachsenenalter. Und Sie sehen auch an der Zusammensetzung dieses Kollegium Publikum, dass in Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Abteilungen stattfindet. Pädiatrische Kardiologen, Erwachsenenkardiologen, Herzanästhesisten, Herzchirurgen natürlich, die hier dazu beitragen. Die Frage körperliche Belastbarkeit bei Erwachsenen mit angeborenen Herzfehlern ist ein bisschen weiter gefasst als nur jenes Kollektiv mit pulmonaler Hypertonie. Es soll Ihnen einen Überblick geben, was ist momentan Stand der Dinge. Und damit Sie sehen, dass wir keine Mühen gescheut haben, dieses Kollegium Publikum zeitnah an aktuelle Veröffentlichungen heranzubringen, ist es uns gelungen, am 7. November noch schnell ein Paper zu pushen, das in relativ langer Zeit im Jänner dieses Jahres eingereicht wurde. Das Paper, auf das ich dann später noch zu sprechen komme, fasst sehr gut zusammen, und das war ein langer Prozess, dass zu diesem Paper gekommen ist, nämlich der Frage nachzugehen, körperliche Aktivität, und das englische Physical Activity drückt für mich viel besser aus, als wir es in Österreich oder im deutschsprachigen Raum mit Bewegungsmangel oder Bewegungsarmut zu tun haben. Und dieses Paper bezieht sich nun auf die körperliche Aktivität im Adoleszenten- und im Erwachsenenbereich. Sie sehen schon aus dem Titel, dass es hier um eine sehr individuelle Lösung geht, und das ist auch in der Betreuung dieser Patienten für Sie wahrscheinlich selbstverständlich, dass es hier über den Kamm scheren nicht geht, sondern dass individuell für den einzelnen Patienten eine Lösung getroffen werden muss. Dazu ein paar Hintergrundinformationen, die Ihnen wahrscheinlich geläufig sind. Wenn sie Ihnen geläufig sind, nehmen Sie es als Erinnerung. Wenn es Ihnen nicht geläufig ist, nehmen Sie es als Neuheit mit. Man kann nicht oft genug betonen, dass wir uns jetzt in einem Zeitalter befinden, in der Erwachsenenkardiologie, das ich immer als historisch bezeichne. Jene Zeit, wo die kongenitalen Herzfehlerpatienten bevorzugt an der Kinderkardiologie und auch noch im Erwachsenenalter von den Kinderkardiologen betreut wurden, weil nur sie sich dabei auskennen, sind vorbei. Es gibt die Zusammenarbeit, die ganz notwendig ist, aber es gibt ein Kollektiv, mit dem wir Erwachsenenkardiologen jetzt konfrontiert sind, konfrontiert im Sinne von neue Fragestellungen, die sich auftun. Sie kennen meine kardiologischen Kolleginnen und Kollegen, bevorzugt haben wir einen Koronarstenose-Reflex. Das heißt, kleinere Gefäße aufzumachen ist die große Freude. Große Löcher in den Herzen führen meistens zu Verwirrung. Wir sind jetzt im Zeitalter, wo die Anzahl jener Patienten, die erwachsen sind und angeborene Herzfehler haben, ungefähr gleich groß ist wie jene im Kindesalter. Die Frage ist immer, wie häufig werden wir solche Patienten sehen? Wie wahrscheinlich ist es, dass Sie in der Praxis, in der täglichen Arbeit mit diesen Patienten zu tun haben? Und diese Schätzungen sind sehr, 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 sehr vage. Warum? Weil nicht jedes Land über ein nationales Register verfügt und nicht jedes, und damit so eine große Unschärfe vorhanden ist. Wir schätzen circa auf 270.000, 280.000 Patienten im deutschsprachigen Raum, also Deutschland, Österreich, Schweiz gemeint, und circa 25.000 adulte Patienten sind in Österreich, die zur Betreuung anstehen. Unsere Ambulanz für angeborene Herzfehler gibt es seit 1993, hat mit ein paar Patienten, sage ich mal, begonnen, ist mittlerweile ein High-Volume-Betrieb. Wir könnten viele Türen und Tore noch aufmachen, um viele Ambulanzräume zu bespielen. Unsere Ambulanz findet täglich statt, von 8 bis 16 Uhr, und wir sind jederzeit auch als Ansprechpartner für Sie da, wenn Sie irgendwelche Fragen diesbezüglich haben. Dass diese Ambulanz auf der Erwachsenenseite steht, halte ich an für sich für ein gutes Konzept. Ich glaube, der entscheidende Punkt, und da möchte ich jetzt ergänzend zum Kollegen Kämmerer sagen, das entscheidende Konzept bei diesen Patienten besteht für mich darin, die Zusammenarbeit mit den Benachbarten, mit den Weiterbetreuenden, mit den vorbetreuenden Institutionen zu suchen. Es nützt mir das beste gemeinsame Gebäude nichts, wenn die Pädiater mit den Erwachsenenkardiologen sprechen und wenn die Herzchirurgen nicht mit den Internisten sprechen. Entscheidend für dieses Kollektiv ist es, dass wir eine gemeinsame Sprache, eine gemeinsame Betreuung dieser Patienten garantieren können. Bei den Herzfehlern, wir haben schon sehr komplexe Herzfehler heute gehört, ging es mir im Studium immer so, dass das sehr, sehr schwierig morphologisch zu fassen war. Es war eine Abfolge von Eigennamen, von Absurditäten und Auffälligkeiten, und wie so häufig gelingt es den Amerikanern, in diesem Fall in der Bethesda-Konferenz, die Klassifikation für die Herzfehler so zu gestalten, dass sie auch für mich gut nachvollziehbar sind. Es gibt einfache Herzfehler, es gibt mittelgradig schwierige und es gibt sehr komplexe Herzfehler. Die einfachen Herzfehler sind sozusagen alle Klappenvizien, Aortenklappenvizium und das Mitralklappenvizium, wobei wir hier bei der Mitralklappe die gespaltenes Metallklappensegel und die spezielle Form des Parachute Mitral Valve ausnehmen. Ebenso eine leichte Pulmonalstenose und Patienten mit operativ oder interventionell verschlossenen Vorhofseptumdefekt, Ventrikelseptumdefekt oder einem persistierenden Ductus arteriosus. Dieses Kollektiv der einfachen Herzfehlern können auch in der Allgemeinheit betreut werden. Dazu bedarf es keines speziellen Zentrums. Bisschen schaut es schon anders aus bei den mittelgradig komplexen Herzfehlern, wobei wir hier ganz führend das häufigste zyanotische Vitium haben, die Fallot'sche Tetralogie, die zumeist operativ korrigiert wurde, Pulmonalinsuffizienzen und Stenosen im mittleren bis höheren Grad, Patienten mit Aortenisthmusstenosen, operiert oder nicht operiert, auch das gibt es im Erwachsenenalter. Und dann kommen wir schon in den Bereich der Eigennamen, Epsteinsche Anomalie, richtig mit weichem B hier geschrieben, weil eine Veränderung im Bereich der rechten Tricuspidalklappe vorhanden ist und komplexe Reformen eines Vorhofseptumdefektes. Diese Patienten können auch in der allgemeinen Praxis betreut werden, aber sollen regelmäßigen Abständen in einem Zentrum, das darauf spezialisiert ist, gesehen werden. Auch wenn der Verlauf dieser oder auch wenn das Befinden dieser Patienten jahrelang sehr stabil ist, bedarf es doch spezieller Kenntnisse, zum Beispiel beim Fallot, um darauf zu kommen, auf was welche Parameter man achten muss, um den Patienten in der weiteren Betreuung nicht eine Situation auszusetzen, die einen erhöhten sudden cardiac death bedingt. Die komplexen Herzfehler, da pflege ich immer zu sagen, das sind jene Herzfehler, wo sich die Kardiologen, die nicht in dem Gebiet arbeiten, nicht mehr auskennen, mit Eigennamen versehen und mit hemodynamischen Veränderungen, die zumeist ein Stirnrunzeln hervorrufen, ein Blatt Papier wird genommen und dann wird die Hämodynamik aufgezeichnet, damit man sich ungefähr vorstellen kann, was damit gemeint ist. In diese Gruppe gehören alle zyanotischen Patienten hinein, Patienten mit Transpositionen der großen Gefäße, Tricuspidaladresien, Single-Ventrikelmorphologien und Patienten mit der Eisenmenger, mit dem Eisenmenger-Reaktion. Diese Patienten bedürfen dringlich einer Betreuung an einem tertiären Zentrum und das Eisenmenger-Syndrom steht hier nicht umsonst als letzt genannt da, aber als überlappend, das heißt die Betreuung findet auch hier bei uns im AKH zum Beispiel mit der Professor Lang in der Pulmonalhypertonie-Ambulanz statt. Das heißt, wir betreuen diese Patienten gemeinsam, die werden gemeinsam gesehen, bei uns von der kongenitalen Seite her und dann zur Therapieadaptation auch in der PH-Ambulanz. Warum ist das jetzt so bedeutsam, diese Einteilung vor den Augen zu haben? Die Bedeutung liegt darin, dass vor allem jene Patienten mit einem mittelgradig komplexen oder mit einer komplexen Situation deutlich in den letzten Jahrzehnten in der Survival Rate zugenommen haben. Das heißt, das Überleben ins Erwachsenenalter ist gerade bei jenen mittel- bis höhergradig komplexen Patienten deutlich angestiegen, bedingt durch operative Techniken, extrakorporale Zirkulation, 1954 das erste Mal die Fallot'sche Tetralogie operiert. Zur Beruhigung sage ich nicht, dass dir ja dann jemand als nächstes nach. Zur Beruhigung kann man allerdings sagen, dass der Anteil der komplexen Herzfehler relativ gering ist. Ja? Sie haben es, wenn Sie es mit Patienten mit Herzfehlern zu tun haben, in sehr, sehr vielen Fällen mit einfachen Herzfehlern zu tun. Vorhofseptumdefekte, Ventrikelseptumdefekte. Und dieses Verhältnis bleibt im Übergang von den Kindern zum Erwachsenen gleich. Gab es also initiale Ziele bei der Betreuung von Patienten mit angeborenen Herzfehlern in der Senkung der Morbidität und der Mortalität und Verbesserung von funktionellen Parametern, Klammer auf Operationstechniken stand, so gibt es jetzt neue Ziele, die einen anderen Parameterbereich in diesen die Betreuung dieser Patienten mit einfügen. Das Wort Transition ist schon gefallen. Der Übergang vom Kind, Adoleszent zum Erwachsenen ist ja von großer Bedeutung und bedingt auch, dass die Patienten zu Recht neue Kriterien für sich fordern, zum Beispiel die Frage der Lebensqualität und die Reduktion von Risikofaktoren. Wir haben es also damit zu tun, dass im Erwachsenenalter wir jetzt ein Kollektiv haben, das älter wird und zusätzlich zu den pathophysiologischen Veränderungen, hämodynamischen Veränderungen durch das Vitium bedingt, auch die Erkrankungen dazukommen, die wir aus dem Erwachsenenformenkreis kennen. Und daher, der Umkehrschluss ist auch nicht ganz unrichtig, dass die Reduktion dieser Risikofaktoren für den Patienten ein wichtiger und neuer Aspekt ist. Da spielt nun der Sedentary Lifestyle eine große Rolle und Sie als Arzt und Ärztin sind damit konfrontiert, dass es zwei Arten von Patientengruppen gibt heutzutage, auch bei den angeborenen Herzfehlern. Jene, die aktiv sich bewegen möchten, aktiv was tun möchten, nehmen Sie einen Patienten mit einer leicht bis mittelgradigen Aortenstenose, bikuspide Aortenklappe, ein häufiges Vitium, Mitralinsuffizienzen, Mitralklappenprolaps, dem können Sie nicht sagen, wenn er sich bewegen will, na, das geht nicht, das ist verboten, weil das Risiko, dass irgendwas passiert, groß ist. Ich komme später noch darauf zu sprechen. Hier müssen Sie klare Anweisungen geben, wie diese Belastung zu erfolgen hat, worauf zu achten ist. Und dann der zweite Teil, Sedentary Lifestyle, wo wir wissen, dass einer der besten Prädiktoren des Überlebens die VO2 Max ist, dass die Aufnahmemöglichkeit von Sauerstoff bedingt ein besseres Überleben. Wichtig auch, und das bringe ich immer sehr gerne auch, es ist ganz entscheidend, wie Sie als betreuender Arzt zur körperlichen Aktivität stehen, wie Sie sich dem Patienten gegenüber verhalten. Ihr Ratschlag oder Ihr Vorschlag beeinflusst die Selbsteinschätzung und das Aktivitätslevel des Patienten. Es genügt nicht zu sagen, bewegen Sie sich, so viel Spaß macht, sondern Sie müssen so wie in anderen Bereichen ja auch, Behandlung Bluthochdruck, sagen Sie auch nicht, nehmen Sie die Medikamente so lange, bis Sie sich wohlfühlen, sondern Sie haben klar definierte Ziele und genau so gibt es hier für die Bewegungstherapie klar definierte Ziele. Wichtig erscheint mir auch, darauf hinzuweisen, was Training bewirken kann. Und Sie wissen, es gibt eine Unmenge von Studien, die beweisen, dass körperliche Belastung einen Benefit hat. Die Studien sind alle bis zu knapp vom Jahr 2002, aber so semi-quantitativ gewesen mit der Fragestellung, wie belasten Sie sich ein bisschen, ein wenig anstrengend. Jetzt wissen Sie aus der Bandbreite der körperlichen Aktivitäten, dass das sehr, sehr unterschiedlich sein kann. Wenn ich einen Triathlet frage, wie viel er sich jetzt belastet in dieser Woche, sagt er nicht wahnsinnig viel, dann redet er von 5 bis 7 Stunden. Wenn man von jemand anderem, der gelegentlich was macht, und nur einmal in der Woche sich körperlich anstrengt, sagt, das ist für ihn schon eine sehr große Anstrengung. Der Parameter, warum ich diese Studie immer ganz gerne zeige, ist das erste Mal, dass hier ein metabolisches Äquivalent mit einbezogen wurde, also Sauerstoffaufnahme in Ruhe und während der körperlichen Belastung. Und ich erkläre es Ihnen dann später in den nächsten Folien. Man sieht auf jeden Fall deutlich, dass diese Patienten, die ein gewisses Maß an körperlicher Aktivität, mehr als 8 metabolische Äquivalente erreichen konnten, in diesem Exercise-Test ein besseres Überleben hatten als jene, die unter einer gewissen Schwelle, in dem Fall von 5 metabolischen Äquivalenten waren. Und das ist unabhängig davon, was noch für eine Begleiterkrankung zugrunde liegt. Die metabolischen Äquivalente sind bei uns nicht so ganz geläufig, bedeuten den Verhältnis zwischen Sauerstoffwechselrate in Ruhe und bei Belastung. Für mich sind sie aber ganz, ganz entscheidend, weil viele Studien darauf reflektieren oder Empfehlungen sich auf die metabolischen Äquivalente beziehen und weil wir anhand der Erhebung der Anamnese, ein nicht unwesentlicher Faktor, auch erheben können, wie stark die Patienten sich im Alltagsleben belasten. Das heißt, körperliche Aktivität bedeutet ja nicht nur im Joggingwandel mit Nordic Walking Stecken irgendwo spazieren zu gehen, sondern körperliche Aktivität ist ja häufig auch mit Gartenarbeit verbunden. Und auch die kann ganz schön belastend sein. Leichte Belastungen unter 3 metabolischen Äquivalente sind nun wie hier angeführt. Sie verbrauchen momentan wahrscheinlich 1 bis 2 metabolische Äquivalente beim Sitzen und wenn Sie einkaufen gehen, langsam gehen, bis zu 3 metabolischen Äquivalenten. Jetzt kommen wir in den mittelgradigen Bereich zwischen 3 und 6 metabolischen Äquivalenten, langsames Gehen, flottes Gehen und Haushaltstätigkeiten wie Fensterputzen, Staubsaugen, Gegenstände tragen, Rasenmähen und so weiter und sportliche Aktivitäten. Und über 6 metabolische Äquivalente, und da hängt es natürlich sehr stark davon ab, wie Ihr Trainingszustand ist, aber hier sehen Sie eben körperliche Belastungen, Laufen mit 5 Minuten pro Kilometer oder Tätigkeiten, wenn jemand Schnee schaufeln kann, der uns sagt, zu Ihnen kommt, der ist so erschöpft, der fühlt sich so untrainiert, er hat gestern 2 Stunden Schnee geschaufelt, ich wäre wahrscheinlich tot danach. Das heißt, es kommt immer darauf an, was für einen Kontext man das hier bei diesen Patienten sieht. Wie schauen die Empfehlungen aus? Wie viel soll ein Erwachsener zumindest tun? Das ist ein Dias, das immer zu großem Widerspruch hervorruft, anregt. Es gibt hier 3 Bereiche, die Häufigkeit, die Intensität und die Dauer in der wöchentlichen Netto-Trainingszeit. Die Häufigkeit 3 bis 5 Mal oder zumindest mehrere Tage in der Woche. Die Intensität 3 bis 6 metabolische Äquivalente oder eine anstrengende Intensität und die Dauer wird mit 150 Minuten für den mittelgradigen und 60 bis 75 Minuten für anstrengende aerobe Intensitäten angegeben. Trainingseinheiten sollten zumindest 10 Minuten betragen. Da die Empfehlungen aus Amerika kommen, kann man auch verstehen, warum. Das heißt, die Leute, die sich ganz wenig bewegen können, sollen zumindest 10 Minuten versuchen, sich körperlich zu belasten und können über den Tag 30 Minuten so akkumulieren. Das heißt, stiegen hinauf, gehen mit Lift wieder runterfahren, stiegen hinauf, gehen mit Lift wieder runterfahren in der Mittagspause. Eine Studie, von der ich nicht weiß, ob sie Ihnen bekannt ist, ich halte sie für eine der bedeutendsten Studien in den letzten Jahren, die erschienen ist, eine Meta-Analyse von Günter Samitz, eine Meta-Analyse von 80 Studien, die mehr als 1,8 Millionen Teilnehmer eingeschlossen hat. Ja? Und warum ist das so bedeutsam, diese Folie? Sie ist so bedeutsam, weil sie mehrere Komponenten beinhaltet, die mir ganz wichtig sind, die Zeitkomponente und die Komponente der körperlichen Belastung. Das heißt, bei 150 Minuten Belastung in der Woche, bei einer Belastung um die 3 bis 6 metabolische Äquivalente, hoppla, Verzeihung, sehen Sie eine deutliche Reduktion des Risikos, das hier eintritt. Und wenn Sie nun 300 Minuten, 5 Stunden in der Woche trainieren und die Belastung mit 6 metabolischen Äquivalente angeben, kommt es zu einer Risikoreduktion, die doch deutlich und sehr signifikant ist. Das ist kein Ausreißer einer Einzelstudie, sondern das wird auch in anderen Studien belegt. In dem Fall 1,5 Stunden mittelgradig oder anstrengende Belastung in der Woche bedeutet eine Risikoreduktion um die 20%. Wenn Sie 7 Stunden trainieren, eine 40-prozentige Reduktion. Natürlich geht die Kurve nicht so weiter, das heißt, wenn Sie nur trainieren, leben Sie nicht ewig. Ja? Das ist nicht der Fall, aber was macht Training? Und in Zeiten der immer älter werdenden Population ein ganz entscheidendes Tier hier. Training hält Sie länger fit, das heißt, Sie sterben so wie alle anderen auch, aber auf einem viel höheren Niveau. Und das kann man hier ganz gut erkennen. Das heißt, wenn Sie ausdauertrainierte Frauen anschauen und hier eine Kurve bei 70 Jahren einziehen, so ist die ausdauertrainierte Frau von der maximalen Sauerstoffaufnahme so leistungsfähig wie eine 30-Jährige, die einen sedentary Lifestyle hat. Und wenn man das Ganze jetzt im Kontext der Geriatrie betrachtet, das heißt, wenn wir älter werden, worauf es ankommt, auf die Mobilität, auf die Versorgungsmöglichkeiten, auf ihre körperlichen Fähigkeiten, so ist es ganz, ganz entscheidend, dass sie schauen, dass ihr VO2max frühzeitig schon hinaufgetrieben wird. Und die frohe Botschaft dabei ist, es ist nie zu spät, Sie können jederzeit anfangen. Für unsere Patienten mit angeborenen Herzfehlern hat gerade die Sauerstoffaufnahme im Vergleich mit einem Fragepunkt zum Thema Lebensqualität, den SF36 hier erhoben, sieht man einen linearen Anstieg bei unseren Patienten. Das heißt, die Fähigkeit, sich besser zu belasten, bedeutet auch eine größere Zufriedenheit und eine größere Zufriedenheit mit dem Leben. Die Frage, was machen wir jetzt bei unseren Patienten mit angeborenen Herzfehlern, wer darf was? Die Frage, die vor 10 bis 15 Minuten gestellt wurde. Wir haben die Möglichkeit, das Orakel zu fragen, das tun wir sehr gerne im Leben, oft entscheidend aus dem Bauch heraus, am Sandstrand sitzend, wie es sein könnte. Und wir haben natürlich unsere Empfehlungen. Und da möchte ich jetzt nun ganz kurz auf dieses Positionspapier eingehen. Das ist deswegen so entscheidend, weil hier es auch das erste Mal gelungen ist, verschiedene Guidelines zusammenzuführen. Und Sie sehen schon an den Mitarbeitenden, dass hier die Arbeitsgruppe für angeborene Herzfehler, entschuldigen Sie, Grown-Up Congenital Heart Disease Working Group der Europäischen Kardiologischen Gesellschaft mit der Sektion der Sportkardiologie der Rehabilitanten sich zusammengetan hat, Prävention und Rehabilitation. Und welche Lücke schließt nun dieses Paper? Sie wissen, es gibt jede Menge Guidelines. Es gibt Guidelines für Professionals. Da tut man sich relativ leicht beim Leistungssport. Ja? Da kann man sagen, wer darf oder wer darf nicht. Die Studien von Belicka und den Empfehlungen sind schon längst veröffentlicht. Für die Kinder ist 2011 ein Paper erschienen, Kinder und Jugendliche, Heranwachsende, wie die Empfehlungen auszuschauen haben. Und dieses Paper versucht nun, diese Empfehlungen in den Bereich der Adoleszenten und Erwachsenen hinüber zu transportieren. Natürlich gibt es Grundsätze in der Betreuung dieser Patienten und bei der Erhebung dieser Empfehlungen für diese Patienten. Die basieren natürlich auf den körperlichen Belastbarkeiten. Unnötig, aber doch immer wieder zu erwähnen, die Anamnese ist durch nichts zu ersetzen, zu fragen, die Personal History, Familiengeschichte und so weiter. Die Auswahl der geeigneten Sportarten in weiterer Folge, der Einfluss der zugrunde liegenden Hämodynamik, was macht eine Aorteninsuffizienz, was macht eine Mitralinsuffizienz, was macht ein Shunt-Vitium, kann ich, wenn ich einen kleinen ASD habe, mir schaden, darf ich trainieren, darf ich nicht trainieren, obstruktive Läsionen, das heißt, habe ich Veränderungen im rechts- oder linksventrikulären Ausflusstrakt und natürlich der Komplexitätsgrad des Vitiums, genetische Komponenten beim Marfan-Syndrom zum Beispiel angeführt. Und natürlich mit einzubeziehen auch das Verletzungsrisiko in den Sportarten, Körperkontaktsportarten wie Kickboxen, wären Patienten mit einem DEFI eher nicht anraten. Ja, ich würde sogar sagen, ich würde ihm abraten davon. Was man noch wissen muss, ist, dass es einen Versuch gibt, ich sage hier Versuch gibt, die Sport in eine dynamische und statische Komponente mit einzubauen. In Vorbereitung dieses Vortrages bin ich dieses Tier wieder mal durchgegangen und habe auch die Quellen verfolgt. Und Mitchell hat es vor vielen, vielen Jahren, in den 1995er Jahren, das erste Mal veröffentlicht und hat gesagt, so eine Tabelle könnte ein Ansatz sein für eine wissenschaftliche Untersuchung. Die gibt es bis heute nicht. Wir haben keine genauen Daten, welche Belastungsformen bei welcher Situation, wie groß der Anteil an dynamischer und statischer Komponente ist. Nehmen Sie das Beispiel Tauchen her. Was ist Tauchen gemeint? Mittelgradig statisch, mittelgradig dynamisch. Ich bin kein Taucher, aber rein von dem, was mir bekannt ist, gibt es das Schnorcheln als Tauchen, es gibt das Scuba-Diving als Tauchen, es gibt das Apnoe-Tauchen als Tauchen und es gibt viele andere Formen, die ich nicht kenne. Was mir Taucher erzählen, ist Tauchen nicht herumplanschen, ja, sondern es gibt auch Situationen, wo man in der Strömung kommt, wo plötzlich die Hämodynamik völlig eine andere sein wird. Daher tue ich mir ein bisschen schwer bei diesem Tier. Man kann nun annehmen, dass in manchen Bereichen die statischen und dynamischen Komponenten eher gering sind. Hier ziehe ich mir den Zorn von vielen Golfern zu, es kommt gleich ein Entschuldigungstier. Ich kann nur sagen, dass das Gewichteheben unter Umständen mehr statische Komponenten hat und ich kann nur sagen, dass das Laufen mehr dynamische Komponenten bei den Sportarten bedingt. Aber natürlich wissen Sie, dass es ganz, ganz stark davon abhängt, wie die Intensität, wie ich die Belastungsform nun durchführe. Angeführt intensives Golfen, Speedgolfen versus langsam Radlfahren auf der Ebene dahin, das lässt sich nicht gut vergleichen. Also man muss individuell die Sportart mit dem Patienten, mit den Belastungsgrenzen berechnen. Was nun diese neue Studie mit einfließen lässt und sie ein bisschen differenzierter macht, und darum trage ich es Ihnen mit großer Freude vor, ist, neben der Leistungsfähigkeit, auf die ich dann zu sprechen komme, fließen hier auch die hämodynamischen Parameter, die Erhebung der Ventrikelfunktion, des pulmonalarteriellen Druckes, Der Diameter der Aorta spielt eine große Rolle, das Vorhandensein von Arrhythmien oder das Fehlen von Arrhythmien und die Sauerstoffsättigung in Ruhe und unter Belastung. Der Standardtest natürlich ist die Ergometrie, also der kardiopulmonale Belastungstest, die Spiroergometrie, die Ergometrie, individuelle Trainingsherzfrequenz und all die Parameter, die Sie hier kennen, von der Leistungsfähigkeit bis zur maximalen Sauerstoffaufnahme. Und anhand der maximalen Leistungsfähigkeit kann ich nun grob eine Empfehlung abgeben, wie groß der Trainingsumfang in der Woche sein darf. Bei 100% kann ich ungefähr mit 90 Minuten pro Woche zu trainieren beginnen, die Einheiten zumindest 2 zu 45 Minuten oder 3x30. In der Praxis bewährt hat sich aber auch noch die Borg-Skala anzuwenden. Das heißt, das subjektive Empfinden oder die wahrgenommene Anstrengung des Patienten. Ja, entweder spürt er gar nichts oder er fängt an zu schwitzen, die Phase, wo er noch reden kann, aber sich schon körperlich oder sie sich schon noch belasten kann, oder can't breathe anymore. Da kann man nur davon ausgehen, dass die maximale Leistungsfähigkeit erreicht ist. Und das korreliert auch ganz, ganz gut mit der maximalen Herzfrequenz in Prozenten hier ausgedrückt. Man kann also sagen, es gibt einen Low-Intensity-Bereich, einen mittelgradigen Intensitätsbereich und einen Hoch-Intensitätsbereich, der ganz stark mit der Herzfrequenz, mit der Sauerstoffaufnahme und mit den persönlich wahrgenommenen Anstrengungen korreliert. Bei unseren Patienten die maximale Sauerstoffaufnahme ein bisschen nach hinten versetzt, das heißt, die Normwerte von 35 erreichen wir nicht immer. Genauso in einer neueren Studie aus der gleichen Gruppe von Michael Gazzulis, auch hier dargestellt in Prozenten des Predicted VO2. Unsere Patienten sind ein bisschen in einem unteren Bereich anzusetzen. Das heißt für sie auch, wenn der nicht oder sie nicht 100% erbringt, ist das durchaus in Ordnung. Ja? Große Rolle spielt der kardiopulmonale Exercise-Test natürlich auch bei einem Patienten mit der pulmonalen Hypertonie. Der hat es auch in die Leitlinien geschafft. Und welche Methoden können wir hier nun verwenden? Wir können den Patienten mal fragen, wie es ihm geht. Die New York Heart Association oder WHO-Klassen. Ich kann den 6-Minuten-G-Test verwenden und ich kann die Spiroergometrie verwenden. Die New York-Klassen, Sie wissen das selbst, das ist der Klassiker bei der Visite. Sie fragen den Patienten, bevor der Chef dazu kommt, wie es ihm geht. Er sagt gut, kommt der Chef dazu, sagt er schlecht. Also die New York-Klassen sind sehr variabel, schlecht zu objektivieren. Der 6-Minuten-G-Test ist natürlich gut standardisiert für dieses Kollektiv, für Patienten mit pulmonaler Hypertonie und wird auch in den meisten Studien verwendet, während die Spiroergometrie, ich sage dazu auch, weil es ein hoher technischer Aufwand ist und eine hohe Expertise bedarf, um die gescheit zu interpretieren, eher seltener angewandt wird. Wer darf nun was? Leicht tun wir uns bei Patienten mit leicht bis mittelgradigen Aortenklappen und Mitralklappeninsuffizienzen bei normalen Ventrikeln. Die dürfen im Prinzip alle Sportarten, auch wettkampfartig. Genauso bei den Shunt-Vizien, wenn kein signifikanter Shunt oder residualer Shunt vorliegt, der kleiner unter 1,5 ist, alles erlaubt. Bei den mittelgradigen Vizien sind wir schon ein bisschen auf der Bremse. Das heißt, die mittelgradige Aortenklappenstenose und die Pulmonalstenose, da würde man nun sagen, Belastung kein Wettkampf und keine anstrengenden oder isometrischen Belastungen bei den Bikuspiden klappen vor allem. Und das führt natürlich zu der Frage, wer darf was bei den Bikuspiden Orden klappen, nachdem die so häufig sind, haben die eine erhöhte Inzidenz, dass sie an Sudden Cardiac Death sterben, die Sorge, die wir in uns tragen. Können wir Patienten, wenn wir sagen, sie sollen sich körperlich belasten, diesem Risiko aussetzen? Die zwei Studien, die es dazu gibt, bei jungen Athleten, sie sehen hier 3% bei Maron und 1,3% im Kollektiv von Corrado in Italien, also ganz, ganz gering das Risiko, dass hier was auftritt. Bei den komplexeren, mittelgradig komplexeren, hängt es davon ab, welche Residuen ich nach der Operation habe. Insuffizienzen, rechts- und linksventrikuläre Dysfunktionen, zum Beispiel bei der Fallot'schen Tetralogie, Arrhythmien. In Abhängigkeit davon werde ich meine Empfehlungen machen. Das heißt, ich kann sagen, wenn alles in Ordnung ist, gibt es keine Einschränkungen, habe ich Veränderungen, biventrikuläre Dysfunktionen, so werde ich die Belastung nun deutlich minimieren. Wohin uns die Medizin geführt hat, zeigt Ihnen nun das nächste Dia. Die komplexen Vizien beinhaltet Patienten mit Transposition der großen Gefäße, wo also die Aorta aus dem rechten Ventrikel und die Pulmonalis aus dem linken Ventrikel entspringt, eine Situation, mit dem Leben nicht vereinbar ist, wenn der Shunt irgendwo stattfindet oder ein Shunt gemacht wird oder eine operative korrigiert durchgeführt wurde, wo der venöse Einstrom zum subpulmonalen Ventrikel hinübergeführt wurde. Da kann man nur sagen, niedrige, mittelgradig dynamische und niedrig statische Belastungen, aber die operativen Techniken haben sich weiterentwickelt und man hat die nun korrigiert durch eine arterielle Switch-Operation. Jetzt haben wir quasi eine Hämodynamik, die fast normal ist. Ja? Die Ventrikel sind noch verschieden, aber die Hämodynamik ist fast normal. Da müssen wir initial zum jetzigen Standpunkt sagen, es gibt keine Einschränkungen, wir sagen halt keine Extrembelastungen, um uns sozusagen hier auf der sicheren Seite zu begeben. Wer darf nun eher nichts tun oder nur niedrig belasten? Patienten mit höhergradiger asymptomatischer Aortenstenose, denen raten wir dringlich davon ab, auch Ausdauersportarten über mittleren Bereichen auszumachen. Ganz wichtig auch die plötzliche Belastung. Viele unserer Patienten mit höhergradiger Aortenstenose sagen, sie machen eh nichts, sie gehen ja nur Fußball spielen und das nur halb. Sage ich, genau das bitte nicht, weil diese plötzliche Belastung führt dann dazu, dass der diastolische Backflow in die Koronararterien durch die plötzliche Anstrengung vermindert wird. Und ebenso unsere Patienten mit der pulmonalen Hypertonie, auch hier raten wir davon ab, ein extensives Ausdauertraining zu machen, aber natürlich ein grundlegendes Ausdauertraining im gewissen Breitengrad ist durchaus möglich. Das Dia gehe ich jetzt mit Ihnen nicht durch, ich verweise nur auf die Veröffentlichung, das ist aus dieser jetzt soeben erschienenen und Sie sehen, dass diese individuelle Therapie viele Parameter mit einbezieht, man wird sich diese Tafel wahrscheinlich aushängen und einmal nachschauen, wo finde ich den Patienten wieder und wird dann schauen, wo ich den Patienten zu welcher Sport am besten raten kann. Meine Take-Home-Message ist daher, motivieren Sie Ihre Patienten und auch Sie sich selbst zu regelmäßiger körperlicher Aktivität, entsprechend den Fähigkeiten des Patienten, Ihren Fähigkeiten und den Empfehlungen. Dann kann man diese Frage wahrscheinlich ganz einfach beantworten, ob er eine Stunde Zeit im Tag findet oder wohl über 24 Stunden nicht aktiv ist. Herzlichen Dank.